Ja, ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen, sehr geehrter Herr Dr. Thiemann, sehr geehrter Herr Scherzer, Vollblutpolitikerin. Also ich mache das beruflich erst seit 5 Jahren. Im Vergleich zu vielen anderen fühle ich mich dann doch immer noch auch sehr stark als Juristin durch und durch. Aber Sie haben ja recht, hier bin ich dann tatsächlich in beiden Funktionen. Ich habe als Vollblutpolitikerin gerade die Klausurtagung meines Parteivorstandes verlassen, nur für diese Veranstaltung, weil mir das besonders wichtig ist, hier zu sein. Es ist im Moment auch nicht so ganz vergnügungssteuerpflichtig, das ist wohl wahr, dort zu sein, aber es ist wichtig. Und das hat natürlich auch wiederum was mit Ihnen zu tun, weil wir natürlich auch ein Stück weit als politisch Tätige mit Ihnen als vierte Gewalt im Staat sehr eng verbunden sind. Denn Sie haben es eben angedeutet in der Anmoderation, am Ende ist es zum großen Teil die seriöse, die etablierte Presse, die am Ende darüber entscheidet, worüber berichtet wird und worüber geredet wird und auch wie berichtet und geredet wird. Sie informieren und sie kommentieren und beeinflussen damit logischerweise den Informationsstand von Millionen Leserinnen und Lesern. Das heißt auch Macht. Das heißt auch Verantwortung, derer sind Sie sich auch bewusst, da bin ich mir ganz sicher. Und ich merke das dann immer daran, wenn ich meinen Pressespiegel bekomme. Und weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, wie das ist, wenn man zum Beispiel so eine Rede wie heute hält und dann morgen denkt, was steht da dann wohl alles über dich da drin? Wir sind in Deutschland in einer sehr komfortablen Situation im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Sie haben auch gerade die USA erwähnt. Ich komme familiär zum Teil aus Großbritannien. Auch dort ist es ein bisschen anders. Wir haben hier eine Presselandschaft, die in ihrer Vielfalt und auch in ihrer Qualität wirklich ihresgleichen sucht. Etwa 350 Tageszeitungen mit über 1500 lokalen Ausgaben. Dazu die Wochenzeitungen und über 1600 Zeitschriften. Das ist wirklich Pluralität und die ist noch immer da, trotz der Konzentrationsprozesse, die in der Medienbranche natürlich durchaus stattfinden. Und ohne Ihre Arbeit wäre es eben nicht möglich, über bestimmte Themen oder Entwicklungen zu informieren. Es ist schon ein Weilchen her, der war noch Teil meines rechtssoziologischen Studiums. Niklas Luhmann hat das mal formuliert. Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Daran hat sich jetzt erstmal nicht so viel geändert, wenn wir auch sagen müssen, was Massenmedien sind. Muss neu definiert werden. Die Frage, was eigentlich solche Plattformen wie vor allen Dingen Facebook, aber auch Twitter eigentlich für eine Natur haben, ist ja auch etwas, was durchaus streitig ist, ob sie nur anbieten oder ob sie nicht selbst auch durch die Algorithmen, die sie verwenden, auch selbst eine meinungsbildende Funktion haben. Das ist eben auch ein sehr spannendes Feld. Ja, dass sie unverzichtbar sind, dass eine unabhängige, freie Presse fundamental zu den Grundprinzipien einer Demokratie gehört, das hat Herr Dr. Thiemann ja schon angesprochen. Und wir sehen, dass dieses Fundament weltweit gefährdet ist. Ich glaube, das muss man sagen. Sie haben viele Punkte schon angesprochen, die tätlichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten, Einschüchterungsversuche, denen sich Medien und Journalisten ausgesetzt sehen und auch innerhalb der Europäischen Union, das muss man ja auch mal ganz klar benennen, ist nicht alles mehr so heile Welt, wie das noch vor wenigen Jahren bis Jahrzehnten der Fall war. Ich sage es jetzt auch mal ganz deutlich, wir waren ja mit fast der kompletten Bundesregierung in dieser Woche in Polen. Und die Äußerungen, die dort fallen, ganz unverblümt fallen, dass eine deutsch gesteuerte Presse den Ausgang der Kommunalwahlen beeinflusst habe, die geben mir tatsächlich sehr zu denken, so wie auch einige andere Entwicklungen in Bereichen, die mein Ministerium betreffen. Die veränderten ökonomischen Bedingungen, auch die sind schon ansatzweise zur Sprache gekommen. Insbesondere die kleinen Häuser haben Probleme, sich am Markt zu behaupten, aber auch die größeren müssen Sparmaßnahmen ergreifen, müssen Journalisten aus Kostengründen entlassen, nicht alle, aber viele. Das auf die Digitalisierung alleine zu schieben, ist zu kurz gegriffen, das sehe ich auch so, aber das damit verbundene die damit verbundene Veränderung des Leseverhaltens und die sich verändernde Verbreitung der Printmedien spielt natürlich eine Rolle, dass man nicht mehr unbedingt die Zeitung in gedruckter Form konsumiert, sondern als auf dem Telefon oder Tablet. Das ist noch das eine, aber inzwischen lesen immer mehr Menschen nicht mehr ein Medium und auch nicht mehr jeden Tag dasselbe Medium, sondern informieren sich über Suchmaschinen, über die Algorithmen, die eine solche Suchmaschine dann eben auch verwendet, automatisiert mit den für sie persönlich angeblich am besten passenden Inhalten. Das ist eine riesige Veränderung auch gegenüber meiner Jugend, wo die Tageszeitung, die man abonniert hatte und die Sendungen im Fernsehen und im Radio, die man immer hörte, die zentralen Gatekeeper für Informationen waren. Das hat sich grundlegend geändert. Informationen sind allseits verfügbar und sie sind qualitativ sehr unterschiedlich. Diese allseitige Verfügbarkeit darf man, glaube ich, nicht vermengen mit dieser Kostenloskultur, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Denn auch da haben wir ja unterschiedliche Modelle. Ich will es mal einmal auch aus der Konsumentensicht betrachten. Wenn ich mich vor 20 Jahren informieren wollte, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Musterfeststellungsklage, das ist so ein Gesetz, was ich durchgekriegt habe, dann musste ich schauen, dass ich zum richtigen Zeitpunkt auf das richtige Medium treffe. Und heute kann ich eben die Webseite von Ministerium, Verbraucherzentrale, BDI, wem auch immer ansurfen und ich finde auch über die Suchmaschinen eine Vielzahl qualifizierter Darstellungen, zum Beispiel auch in juristischen Blogs. Und in dieser Gemengelage muss ich die journalistische Berichterstattung, die mir wirklich sehr am Herzen liegt, heute behaupten. Entweder als frei verfügbarer Text im Netz oder als Angebot über eine Bezahlschranke oder als eine Kombination davon oder ein gänzlich anderes Geschäftsmodell. Die andere Entwicklung beim Anzeigengeschäft, auch das ist schon zur Sprache gekommen, hat sich verändert, was lange das Rückgrat auch der seriösen Presse war, ist in weiten Teilen zu den neuen Marktplätzen des Internets abgewandert. Wer heute auch im privaten Bereich eine Anzeige schalten will bei Hausverkäufen oder Gebrauchtwagenverkäufen, tut das auch oft im Internet von den großen Werbungseinnahmen ganz abgesehen. Also disruptive Umwälzungen. Ich will mich natürlich nicht in Ihre Geschäftsmodelle anmischen. Das ist je nach Haus und je nach Konzeption sehr unterschiedlich. Mir geht es natürlich vor allem um das Thema, das Herr Dr. Thiemann schon angesprochen hat, das Urheberrecht. Das ist tatsächlich eine Thematik, die derzeit in aller Munde ist. Sie haben es angesprochen, die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt vom September 2016 ist derzeit in der Verhandlung. Das BMJV ist dafür zuständig, aber es sind innerhalb der Bundesregierung auch noch andere Häuser damit befasst. Und ich glaube, ich verrate damit auch kein Geheimnis, dass die Meinungsbildung auch schon innerhalb der Bundesregierung durchaus lebendig ist, sag ich mal. Und dass das keineswegs von parteipolitischen Präferenzen abhängt, wie dort die einzelnen Häuser unterwegs sind. Ich stehe jedenfalls fest zu dem Recht der Inhaber, ihre Inhalte zu vermarkten und dafür auch Vergütung zu erhalten, dieses robuste Eigentumsrecht, wie Sie es genannt haben. Wir müssen natürlich sehen, dass das, was wir da tun, das Ersehnte, das Erstrebte auch bringt. Und ich habe dafür unter anderem einen großen runden Tisch bei mir im Ministerium gehabt, wo viele Beteiligte aus dem Bereich Printmedien anwesend waren, die ihre zum Teil sehr unterschiedlichen Sichtweisen dort präsentiert haben. Denn ich glaube, es ist ja kaum ein Gebiet in meinem Zuständigkeitsbereich jedenfalls so emotional umstritten wie dieses. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn man die unterschiedlichen Perspektiven an einen Tisch bringt, dass es da sehr hoch hergeht. Aber Sie wissen, wenn Sie mich kennen, auch, dass es mir wichtig ist, ehrlich miteinander umzugehen. Und deswegen will ich das auch heute tun. Und wie Sie auch wissen, ist Deutschland neben Spanien das einzige Land, in dem ein Leistungsschutzrecht bisher existiert. Der Vorschlag der EU-Kommission enthält ebenfalls ein solches Recht. Sie haben die Debatten verfolgt und begleitet. Seit Anfang Oktober verhandeln wir, der Rat und das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, im Trilogverfahren. Derzeit gibt es drei unterschiedliche Regelungsvorschläge der drei Institutionen, die in Deckung gebracht werden müssen. Und die Einführung eines EU-weiten Leistungsschutzrechts für Presseverleger ist neben der Regulierung der urheberrechtlichen Verantwortung von Plattformen der zentrale politische Streitpunkt. Worum geht's? Es geht darum, den Presseverlegern ein Recht einzuräumen, das sie geltend machen können, wenn ihre Presseinhalte im Internet zum Beispiel durch Suchmaschinen verwendet werden. Und der Zweck ist klar, es geht um eine finanzielle Beteiligung an den Einnahmen, die die neuen Akteure, die großen Internetgiganten in der digitalen Welt mit Presseinhalten erzielen. Das ist absolut legitim. Ein Free Riding, die Ausnutzung fremder Leistungen ohne eine entsprechende Gegenleistung, darf es in einer fairen Wirtschaftsordnung nicht geben. Und das war auch der Grund, warum der deutsche Gesetzgeber im Jahr 2013 ein Leistungsschutzrecht eingeführt hat und weshalb die Bundesregierung den Vorschlag, diesen Schritt auch auf EU-Ebene zu gehen, grundsätzlich unterstützt. Und es ist auf der anderen Seite auch richtig, dass auch das Auffinden von und das Navigieren zu den gewünschten Medienangeboten im Netz durch die Suchmaschinen unserer Wahl eine Leistung ist, die einen Mehrwert hat. Einen Mehrwert für diejenigen, die suchen, und auch einen Mehrwert für diejenigen, die gefunden werden wollen. Aber das Recht der Verlage darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, diese Punkte in einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Und wir befinden uns da ja natürlich insbesondere in diesem Frame, dass wir die Presselandschaft mit ihrer grundlegenden Funktion für die Demokratie und diesem pluralistischen Angebot dringend erhalten werden. Das ist für uns ungemein wichtig. Und gleichzeitig können wir natürlich nicht zurückkehren zum analogen Zeitalter und müssen in dieser Umbruchphase, sag ich mal, die angemessenen Regelungen finden. Wir müssen den richtigen Weg finden, die Existenz der Presseerzeugnisse durch einen Zufluss finanzieller Einnahmen dauerhaft zu sichern. Und wir müssen da klar sein. Wie gesagt, ich bin immer für Ehrlichkeit miteinander. Wir sehen, dass das Leistungsschutzrecht, das wir bisher haben, weder in Deutschland noch in Spanien, das bringt, was wir erhofft haben. In Spanien hat Google News das einfach abgeschaltet und in Deutschland wurden bisher keine relevanten Lizenzgebühren bezahlt. Klar ist, stellen die News-Aggregatoren die EU-weiten Dienste ein, womit sie drohen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, dann ginge allen was verloren. Und das andere Szenario ist eben durch das neue Leistungsschutzrecht europaweit, dass es gelingt, Presseinhalte auf diese Weise zu monetarisieren. Auch da muss man zusehen, dass es Effekte gibt, die man im Auge haben muss. Denn zum einen muss man sehen, dass es dann Unterschiede geben kann zwischen kleinen und großen Blättern, dass die kleineren Verlage und die Lokalpresse weniger als die großen die Möglichkeit haben, ihre Inhalte zu monetarisieren, weil sie eben nicht über die Marktmacht verfügen und weil ihre Inhalte auch einfach nicht den gleichen Wert für die Internetaggregatoren haben. Was wir wollen, was unser Ziel ist, ist, dass am Ende bei den Verlagen mehr Geld ankommt, damit die Verlage den Qualitätsjournalismus weiter betreiben können. Ich weise auf eine weitere Gefahr hin beim Leistungsschutzrecht, nämlich, dass am Ende möglicherweise nicht Qualität, sondern Quantität monetarisiert wird. Ich glaube, auch das muss man ernst nehmen, dass wenn Sie besonders reißerische Überschriften in das Netz stellen, das kennen wir, glaube ich, alle, Unglaubliches bei Hochzeit, was der Bräutigam jetzt tat, versetzte alle in Aufruhr oder rührte alle zu Tränen. Dass sie damit Klicks bekommen, zeigt die Erfahrung, ist relativ wahrscheinlich. Und wenn sie schreiben, Brexit-Verhandlungen gehen in die nächste Runde, ob sie damit das gleiche Clickbait produzieren, ist die Frage. Also die Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass tatsächlich das Geld auch in den Qualitätsjournalismus fließt. Und ich nehme auch die Befürchtungen ernst, um das ganz klar zu sagen, dass wenn wir über die Lizenzierung gehen, dass wir zusehen müssen, Maßnahmen zu haben, damit das nicht dazu führt, dass Inhalt, der sich nicht auf die Regelung bezieht, dann im Netz vorsorglich durch die jeweiligen Internetanbieter gesperrt wird. Das heißt, wir müssen gemeinsam nach den Konzepten suchen, um die journalistischen Inhalte auch im Internet fair zu vergüten. Denn guter Journalismus kostet Geld, viel Geld sogar. Und ich habe es eingangs gesagt, wir stehen dazu, dass das Leistungsschutzrecht grundsätzlich der richtige Ansatz ist. Aber ich verhehle nicht, dass wir, ich habe Ihnen jetzt einige Beispiele genannt, dass da eben noch Punkte sind, an denen wir miteinander reden müssen. Der ehemalige Chefredakteur des British Guardian, Alan Rusbridger, hat kürzlich unter dem Titel Who Broke the News sehr bewegend aus der Sicht der britischen Presse dargestellt, was die Disruption für die Zeitungswelt gegen Ende des letzten Jahrhunderts bis heute für Folgen hatte. Und sein Resümee war, dass die digitalen Giganten zu den mächtigsten Organisationen geworden sind, die die Welt je gesehen hat. Dass wir diese Internetgiganten zur Finanzierung des Qualitätsjournalismus heranziehen wollen, wenn sie Inhalte nutzen, die von dem Qualitätsjournalismus erzeugt werden, das ist keine Frage und das sage ich Ihnen hier auch zu. Aber wir müssen die Form des Leistungsschutzrechts finden, die den Presseverlegern ein geeignetes Mittel an die Hand gibt, diesen digitalen Giganten, die ganz überwiegend aus den USA stammen, auf Augenhöhe zu begegnen. Es gibt noch weitere Thesen und Schlussfolgerungen von Rusbridger, das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das gelesen hat. Das geht sehr weit in die Zukunft. Die Frage, wie Journalismus als eigentlich ein Public Good, also ein öffentliches Gut, im 21. Jahrhundert langfristig geschützt werden kann. Das ist hochinteressant, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Aber uns muss es eben gemeinsam gelingen, die Lösungen zu finden, dass journalistische Arbeit fair vergütet wird, dass unsere Presselandschaft in ihrer Vielfalt erhalten bleibt. Das ist mein Ziel. Ich werde heute Nachmittag zum Beispiel nach Paris reisen, wo ich mit mehreren anderen Justizministern zusammentreffe. Wir sprechen über viele andere Dinge, aber ich werde dort dieses Thema auch ansprechen. Ich biete Ihnen an und ich wünsche mir, dass wir weiter im Gespräch bleiben, auch über diesen runden Tisch hinaus, weil die Regelung dieses wichtigen Themenfeldes eines ist, was über den Journalismus in den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen treffen wird. Auch wenn man sagen muss, natürlich kann das Leistungsschutzrecht nicht alle Probleme lösen, die der Qualitätsjournalismus im Moment hat. Aber ich sage Ihnen zu, das, was ich dazu tun kann, das werde ich tun. Dankeschön.